Okay, ich habe jetzt die Arme gehoben, um zu sehen, auf welchem von diesen kleinen Bildern ich da bin. Also, ich bin Markus Walter, freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin hier mit meiner lieben Frau und meinen beiden Söhnen und bin ein Arbeitskollege von Philipp Dross und war ein Arbeitskollege von Heinrich Krestel. Hallo Heinrich, ich weiß, du hast gegrüßt. Machst du eigentlich immer noch mittags deine Liegestütze unterm Tisch? Aber das haben wir nämlich zusammen gemacht. Ich habe maximal 50 geschafft, aber das war doch sehr, sehr schön. Ich habe die Zeit sehr genossen. Ich möchte heute mit euch über einen Text nachdenken, den ich wunderschön finde. Und bevor ich über diesen Text nachdenke, mit euch spreche, möchte ich euch von einem Traum erzählen. Es ist ein Traum, das muss ja der, Moment, ich habe an. Jetzt. Den Traum hatte eine Frau. Eines Nachts träumte sie, dass sie von einem Engel an die Hand genommen wurde und der sie hoch in den Himmel mitnahm. Und dann war es dort im Himmel wunderschön. Viele Menschen waren da, einige kannten sie und auf einmal standen sie, als sie so durch den Himmel gingen, vor einer riesigen Halle mit vielen, vielen Toren. Und dann fragte die Frau, was ist da drin? Komm, ich zeig's dir, antwortete der Engel. Und dann schob er ein riesiges Rolltor beiseite und als die Frau hineinging, sah sie ganz, ganz viele Geschenke. Unglaublich viele Geschenke. In jedem Regal große Geschenke, kleine Geschenke, Tausende und Abertausende von Geschenken. Und dann ging sie hinter die eine Regalwand und da war noch eine Regalwand mit Geschenken und noch eine bis zum Ende der ganzen Halle. Und dann wandte die Frau sich zu dem Engel und sagte, wow, gelobt sei Gott, so viele wunderbare Geschenke. Für wen sind die? Und da wurde der Engel ganz leise und traurig und sagte, das sind die Geschenke, die Gott bereitet hat, aber die die Menschen nie abgeholt haben. Sie haben nie darum gebetet und sie haben sie nie abgeholt. Über den Bibeltext, über den ich heute nachdenken möchte, das sind für mich so zwei Geschenke Gottes. Zwei wunderbare Geschenke von Gott. Und diese Geschenke haben etwas Besonderes. Die kommen nicht von selbst angeflogen oder keiner trägt sie dir hinterher oder mir hinterher, sondern es ist so, dass du dich auf den Weg machen musst. Auf den Weg machen musst zu diesen Geschenken. Und deswegen geht es heute um zwei Geschenke von Gott und ihre Geschenke-Hinwege. Also es geht auch um Geschenke-Hinwege. Was ist der Weg zu diesen Geschenken hin? Der Bibeltext, um den es mir geht, ist eigentlich ein sehr, sehr bekannter, sehr, sehr schöner Text. Psalm 37. Ich fange Vers 1 an. Da steht, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun. Das ist David. Er beginnt mit einer Aufforderung an die Israeliten. Das ist ein alphabetischer Psalm und das war dazu da, damit die sich das merken konnten. Und er fängt mit dieser Aufforderung an, hey Leute, ärgert euch nicht über die Übeltäter und beneidet nicht die, die Böses tun. Und ich finde das so schön, dass wir häufig in diesem Aktionismus der Welt, in diesem, was tue ich, was kann ich machen, wenn ich mich anfange zu vergleichen mit Leuten und dann denke, wow, denen geht so gut, mir geht so schlecht, die haben das, das habe ich nicht, die haben so viel Zeit, ich habe keine Zeit, die haben so viel Geld, die haben ein großes Haus, die haben ein großes Auto, die haben, die sind. Und in diesem Durcheinander übersehen wir oft, dass vieles von dem, was dort passiert ist, gar nicht gut entstanden ist, gar nicht durch ehrliche Arbeit, durch redliche Arbeit. Irgendwie sind das Leute, die nicht ganz ehrlich waren. Schwarzarbeit ist eine Diskussion. Was gibt man auf der Steuererklärung an, was nicht? Wie bekomme ich etwas nicht? Auf wessen Schultern trage ich etwas aus? Wie verschaffe ich mir Recht, damit ich zu diesen Dingen komme? Und David beginnt im Psalm mit der Aufforderung, ärgere dich nicht über diese Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Das Interessante ist, wenn man den Psalm weiterliest, nach hinten raus in den Versen 20, 25, 30, da merkt man, dass David das nicht sagt, als er ein junger Mann war. Also der war jetzt nicht 22 und hat gesagt, wow, ich habe Leute um mich herum gesehen und denen geht's gut, oder nee, ärgert euch nicht über den, weil es ihnen gut geht, sondern das ist ein alter Mann. An einer Stelle heißt es in diesem Psalm, ich sah den Gottlosen, wie er wuchs wie eine große Zeder und mächtig wurde, und dann guckte ich nochmal hin und da war er nicht mehr da. Dieser Psalm 37 ist geschrieben von David als ein Erwachsener, als ein reifer Mann, als einer, der mit viel Lebenserfahrung zurückblickt auf das Leben und dem Volk Israel, den Israeliten, sagen möchte, hey Leute, entrüste dich nicht über den, denen es gerade so gut geht. Beneide nicht die, welche Böses tun. Das ist wie ein Fingerschnipsen und dann ist es vorbei. Ein Frühling, ein Sommer, wie Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Meine Frage zu Beginn, mit wem vergleichst du dich eigentlich? Mit denen, die es besser haben? Dann will ich dich auffordern, dass du jetzt die Zeit nimmst, dir nimmst, runterzukommen, runterzufahren, ruhig zu werden. Ich fand das super, dass wir in dieser ersten Dreiviertelstunde uns die Zeit genommen haben, genau das zu tun, uns auf Jesus Christus zu fokussieren. Das hinter uns zu lassen, was uns vielleicht bewegt. Ich weiß, dass Corona, ja, gerade eben hat jemand gebetet, kommt immer näher. Ja, bei uns auf der Straße gegenüber wohnt ein junges Ehepaar, das hat Corona. Wir kommen super mit denen klar, aber die waren trotzdem in Quarantäne die letzten Tage. Bei uns in der Firma merken wir die Diskussion, wir rennen mit Maske rum, etwas, was wir seit langem uns nie haben vorstellen können. Ich weiß, wie ich am Anfang des Jahres nach Gießen eingeladen wurde, über ein Referat oder ein Seminar über das Thema Hauskreisarbeit zu machen. Also die Gemeinde war durchschnittlich so 46 bis 56, 66, also um die Mitte 40 bis Mitte 60, vor über 20, 30 Jahren entstanden, sehr evangelistisch, mit dem Wunsch, die Gegend zu erreichen. Und irgendwie waren alle älter geworden und erreichten die jungen Leute nicht mehr und fragten mich, hey Markus, kannst du mal einen Vortrag halten über wie könnte man Hauskreisarbeit neu starten? Und ich habe die kühne These aufgestellt, eines Tages werden wir einen virtuellen Hauskreis feiern wie einen normalen. Und das war im Januar. Und alle haben gedacht, komm, also bei einem Hauskreis, da fehlt es doch, dass man sich sieht und dass man miteinander redet. Und ich dachte nur, es wird kommen. Es wird Hybrid sein. Die einen werden da sein, die anderen werden da sein. Man wird miteinander Zeit verbringen. Und jetzt ist es fast normal, nach ein paar Monaten schon, erstaunlicherweise viel schneller, als ich behauptete, 5 bis 10 Jahre, bis die Technik soweit ist. Jetzt sind wir schon Hybrid. Und wir wollen runterkommen zu dem, der es gut mit uns meint. Und wenn du heute hier bist und dieses innere Aufgewühltsein hast, weil da Dreck, weil da Sünde, weil da Versagen in deinem Leben ist, dann möchte ich dir Mut machen, dass du jetzt diese Bilanz ziehst, einen Schlussstrich drunter machst und Jesus Christus bittest, dass er dir dieses vergibt, dass er ein neues Leben gibt. Ein ganz einfaches Gebet. Hallo Gott, hier bin ich. Bisher habe ich ohne dich gelebt. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen. Vergib mir und übernimm von jetzt an die Verantwortung für mein Leben. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Und wenn wir runtergekommen sind, als David dieses Volk ruhig gemacht hat, die Übeltäter, das war für das Volk Israel, das waren auch die Feinde um sie herum, weil sie ständig im Krieg standen, dann übergibt Gott, oder dann zeigt uns Gott die Geschenke, die er bereithält. Und zwar steht in Vers 3, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue, und habe deine Lust am Herrn. Ups, es fängt gar nicht mit dem Geschenk an, sondern es ist der Geschenke-Hinweg Nummer 1. Lebe so, dass Gott dein Leben gefällt. Also, zu dem Geschenk komme ich gleich. Aber hier spricht David über diese Dinge, die wir auf dem Geschenke-Hinweg tun sollen, um das Geschenk von Gott zu bekommen. Und die erste Aufforderung ist, vertraue auf den Herrn. Es ist die Antwort auf diese Entrüstung, ja, beneide nicht die Übeltäter, sondern vertraue auf den Herrn. Und ich möchte ein Beispiel erzählen, was Vertrauen bedeutet. Ein Erdgeschoss eines Hauses brennt, 2 Stockwerke ist hoch, langsam beginnt der 1. Stock an zu brennen und die Flammen schlagen nach oben, es ist überall Qualm, es ist überall Rauch. Und man weiß ganz genau, bis die Feuerwehr kommt, ist wahrscheinlich das ganze Haus abgebrannt. Die ganze Familie rennt raus, bis sie merken, dass der eine Sohn nicht da ist. Und dann öffnet sich oben das Dachfenster und der Sohn schreit, Vater, Vater, Und unten steht der Vater und er sagt, spring. Und der Sohn ruft, ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen. Überall ist Qualm und Rauch. Und dann sagt der Vater, spring, ich kann dich sehen. Und der Sohn steigt aus dem Fenster, springt in den Qualm und in den Rauch rein und der Vater fängt ihn auf. Das ist Vertrauen. Also dieser Vater sagt, spring, ich kann dich sehen. Und genauso ist Gott zu uns. Diese Aufforderung von David, wenn er sagt, vertraue auf den Herrn, das ist nicht ein blindes Vertrauen, ein dummes Vertrauen. Die Leute sagen immer, oh, ihr seid Christen, ihr gebt den Verstand an der Garderobe ab. Und wenn ihr dann irgendwie in die Kirche geht, ist das so, als wenn ihr den Kopf abnimmt und dann draußen vor der Tür stehen lässt. Und dann hört ihr euch so ein Zeugs an, das kann man noch nicht glauben. Nein, das ist ganz anders. Wir glauben an einen Gott, von dem wir erlebt haben, dass wir ihm vertrauen können. Und auch wenn wir nicht sehen, was wir tun, so sieht Gott uns doch. Und wenn er sagt, spring, dann ist unsere Frage nur noch, wie hoch oder wohin? Gott sagt, was ich tun soll, und wenn du sagst, spring, dann springe ich. Die zweite Aufforderung hier heißt, da steht, tu Gutes. Eigentlich könnte man über diese beiden Worte jetzt nochmal ganz, ganz lange diskutieren. Aber interessant ist, dass wer Gutes tut, erlebt eine unglaubliche Freude. Also im Herzen, in einem drin. Jeder, der die Hände öffnet und gibt, erlebt, wie frei er wird oder wie frei sie wird und dann beschenkt wird von dem, was man einem anderen Gutes tut. Diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Wenn du gibst, wenn du einem anderen eine Freude machst und auf einmal ein Foto bekommst von einem Kind, das dieses Geschenk in der Hand hält, das ist Wahnsinn. Ich habe letztens bei Mensch Gott eine Sendung gehabt mit einem Mädel. Also ich bin Moderator bei einer Sendung Mensch Gott, die kann man im YouTube-Stream sehen. Und da war ein Mädel, eine Russin, eine Russlanddeutsche, und die saß mir gegenüber, kommt aus Neuwied, und sie sagte, ich war in dem Kinderheim damals in der Ukraine und jedes Weihnachten kam so eine Organisation und brachte mir ein Geschenk. Das war das einzige Geschenk, was ich im Jahr bekam. Und ich wusste, ich darf es behalten, es ist meins. Und ich habe gedacht, wow, das ist ein Beispiel von einem Menschen, wo ich vielleicht mal vor über 20 Jahren so ein Geschenk fertig gemacht habe. Tue Gutes, auch wenn wir nicht sehen, was rauskommt, vielleicht werden wir eines Tages rückwirkend erkennen, wie gut es war. Die Pfadfinder machen sich übrigens morgens immer einen Knoten ins Tuch, damit sie nicht vergessen, dass sie mindestens eine gute Sache am Tag tun. Aber es gibt so viel mehr zu tun. Wenn du keine Ideen hast, was man tun könnte, ein paar Tipps, sprich ein Danke aus, ein Kompliment. Oder, ich richte mich jetzt an meine Söhne, helft einfach beim Essen abräumen. Es gibt so viel zu tun. Na, sie machen das. Also meine Jungs sind echt unglaublich gut erzogen. Meine Mutter, meine Frau ist eine super Mutter und die macht das sehr gut. Aber wenn du keine Ideen hast, dann pack mit an. Da, wo Arbeit entsteht, tue Gutes. Es ist so traurig, dass die nichts Gutes tun, es für sich zurückbehalten, dass die viel, viel unglücklicher sind. Ich habe letztens diesen Satz gelesen, nicht die glücklichen Leute sind dankbar, sondern die dankbaren Leute sind glücklich. Und das war gar kein Christ, der das geschrieben hat, aber dieser Gedanke war, tue Gutes und dann wirst du das Glück erleben. Und das dazu fordert David die Israeliten auf, dazu fordert David uns heute auf. Auf diesem Geschenke Hinweg Nummer 1 steht, tue Gutes. Und die dritte Aufforderung ist, wohne im Land und hüte Treue. Ich versuche gerade zu stellen. Mach die Technik hinten. Das ist eine Aufforderung, die Israeliten sofort verstanden haben. Also für die Israeliten war das ja so, wohne im Land heißt, wohne in dem Land, lebe in dem Land, das Gott dir versprochen hat. 400 Jahre Gefangenschaft und alles, was es noch gab. Aber David sagt, wohne in dem Land, in dem Frieden, nicht in der Wüste rumirrend, nicht in der Gefangenschaft, sondern in dem verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließen. Und sei Gott treu. Lass nicht zu, dass irgendetwas reinkommt in dieses Land, dass du jemand anders anbetest, dass du dir da Sachen reinholst in dein Leben hinein, was dich wegbringt von Gott. Die Israeliten wussten ganz genau, was David damit meinte. Konzentriere dich ausschließlich auf Gott, bete ihn an, hol nicht Baal und irgendwelche anderen Götzen rein und vermische irgendwas. Nein, wohne im Land, was Gott dir versprochen hat, und hüte Treue. Für uns heute würde ich einen Bibelvers wählen, der für mich wunderschön ist und das Gleiche aussagt. Und zwar in Matthäus 6, Vers 33: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist für uns ein Wohnen im Reich Gottes. Also wohne in dem, was Gott uns zusagt. Und dieses alles, meint Essen, Kleidung, das Ganze, was wir zum Leben brauchen, das gibt Gott hinzu. In seinem Wort sollen wir wohnen. In seinen Gedanken sollen wir wohnen. In seinem Wesen sollen wir wohnen. Und das soll in unser Leben hinaus sichtbar werden. Und dann kommt für mich die schönste Aufforderung, die David an die Israeliten richtet: Habe deine Lust am Herrn. Also wir würden heute vielleicht sagen, habe deinen Spaß an Gott. Ich feiere Gott. Feiere Gott mit allem, was du bist, mit allem, was du tust. Gott ist kein Gott, der irgendwie keinen Spaß verstehen würde oder sogar verbieten würde. Nein, ganz im Gegenteil. Gott ist ein Gott, der seine Freude daran hat, wenn es uns gut geht. Also dieses Wort Lust, das klingt vielleicht so negativ, aber es meint etwas sehr, sehr Positives. Diese Freude am Herrn, der Spaß am Leben mit Gott, das ist eine ganz, ganz neue Qualität, weil sie nämlich mit Gott stattfindet. Unsere Freude, unser Spaß geht in Richtung Gott, nicht in Richtung uns selbst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich Spaß an Gott haben? Wie kann ich Spaß am Gott, am Herrn haben? Es ist ein einfacher Satz: Ich erlebe Gott und ich lebe mit Gott. Das kann vielerlei sein. Das kann sein, dass ich in seinem Wort lese, Lieder singe, mit denen ich Gott anbete. Das ist so ähnlich, wie Dagi gerade erzählte. Und dann habe ich diesen Gedanken und ich singe den Stück für Stück die ganze Zeit. Danke. Ich habe den die ganze Zeit, singe den Stück für Stück im Kopf und dann bewegt sich etwas und ich merke, das ist das, was mich bewegt. Oder ich investiere mich in Gott. Ich investiere mich in das, was gut ist und dem, was ich erkannt habe, was richtig ist. Und dann erfreue ich mich an dem und bin dankbar für das, was Gott mir gibt. Das können, bei mir ist es meine Frau, meine Kinder, die Freunde, meine Hand, meine Augen, ich kann sehen, den Sonnenuntergang. Ich mag zum Beispiel auch Kälte. Diese trockene Kälte liebe ich, wenn ich die Tür aufmache, rausgehe und dann schlägt die so auf mein Gesicht und ich merke, wow, das ist total angenehm. Ich mag es, wenn ich im Volleyball einen Punkt gemacht habe, im Fußball ein Tor geschossen habe. Wenn ich etwas Gutes getan habe, jemand guckt mich an und lächelt und sagt, danke. Das sind alles Dinge, wie Gott möchte, dass wir Spaß am Leben haben. Was ich total schön finde, ist, dass im Israelischen oder im Hebräischen das Wort für Spaß am Herrn haben, habe deine Lust am Herrn, das Wort verwöhnen ist. Und es meint, dass Gott uns verwöhnt. Leben mit Gott ist Verwöhnen, Wellness, würden wir wahrscheinlich auf Neudeutsch sagen. Aber das ist die Absicht von dem, was David sagt. Lass dich von Gott verwöhnen. Lebe so mit Gott, dass er dich verwöhnen kann. Schmeiß auf ihn alle deine Sehnsüchte, deine Träume, dein Willen, alles, was du bist und hast. Und dann wirst du erleben, dass Gott dich verwöhnt. So, also das war jetzt Geschenke-Hinweg Nummer 1. 4 Aufforderungen. Lebe so, dass Gott dein Leben gefällt. Und dann kannst du dir das erste Geschenk abholen. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Gott gibt großzügig. Vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was für eine Erfolgsformel. Was für eine Glücksformel. Vieles von dem, was Manager und Consultant alles versuchen, um glücklich und erfolgreich zu werden, ist überflüssig, wenn man sich daran halten will. Und es würde uns in unserem Leben auch viel, viel leichter sein, wenn wir uns daran halten würden. Wenn wir auf diesen Geschenke-Hinweg zu Gott, zu diesem Geschenk so leben würden, dann würde er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich finde das unglaublich, dass der David den Mut hat, mit dem, was er selbst erlebt hat, Gefangenschaft, Verfolgung, unglaublich viele Kriege, viel Schmerz, viel Leid, viele Verluste, dass er trotzdem als Erwachsener, als reifer Mann sagen kann, Gott gibt, was dein Herz begehrt. Und ich finde das so interessant, weil hier steht, was dein Herz begehrt, meint, ja, was begehrt denn jetzt bitte schön mein Herz, wenn ich so lebe? Es ist nämlich tatsächlich so, dass Gott unsere Wünsche verändert, wenn wir so leben. Zum einen, weil wir älter werden und sich dadurch die Wünsche verändern. Zum anderen, weil Gott an uns arbeitet und uns formt und unser Denken, unsere Wünsche verändert. Also ich will nicht behaupten, dass ich so schon leben würde. Aber ich habe so viel in meinem Leben, was ich mir als junger Mensch gewünscht habe, was ich heute erleben kann, wo ich dankbar für bin und wo ich sagen kann, wow, Gott hat mir das gegeben, was mein Herz begehrt. Aber ich merke auch, dass Gott meine Wünsche und meine Träume verändert. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich ein Kind war, habe ich immer von einem Auto geträumt, mit dem ich super schnell fahren konnte. Vor 3 oder 4 Wochen bin ich mit einem Auto gefahren mit 534 PS Allrad auf der Westtangente hier, Gummersbach hoch. Vor mir, ich habe so ein A5 getrieben, habe gedacht, komm, dich überholst du. Und weil meine Söhne im Auto mitsaßen, die sollten mal diese Beschleunigung mitbekommen, habe ich aber nicht überholt, weil da war durchgezogene Linie. Aber jedes Mal, wenn der Audi Gas gab, dann blieb ich dem hinten dran. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ich brauche es nicht. Ich begehre das gar nicht mehr, das hat sich verändert. Und da habe ich nachgedacht, was begehrt denn mein Herz jetzt im Moment? Und dann ist mir aufgefallen, ich wünsche mir, dass meine alte Mutter mit ihren 78 Jahren Jesus Christus findet, in ihr Leben aufnimmt und dann in Frieden sterben kann mit Jesus Christus. Wünsche verändern sich. Und ich wünsche mir, dass ich so leben kann, dass Gott das auch erfüllt. Das ist nur ein Beispiel. Ich lade euch ein, dass wenn ihr heute Mittag am Mittagstisch sitzt oder telefoniert oder was auch immer, dass ihr euch über eure Wünsche unterhaltet, was ihr als Kind gewünscht habt, als Jugendlicher, als Erwachsener, voneinander erzählt und voneinander lernt, was Gott mit solchen Wünschen macht. Das ist das erste Geschenk, ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung. So wird Gott dir geben, was dein Herz begehrt. Ich komme zu Geschenke-Hinweg Nummer 2. Ach so, das schönste Symbol, was ich gefunden habe, ist für mich das Tablett. Es ist so, als wenn Gott uns diese Dinge auf einem silbernen Tablett gibt. Und was wir da oben draufstellen dürfen, das entscheidet das, was unser Herz mit Gott vereinbart hat, mit Gott besprochen hat, mit ihm geklärt hat. Weil wir vertrauen auf ihn, tun Gutes, wohnen im Land, hüten Treue und haben unsere Lust am Herrn. Und dann verwöhnt er uns und er wird uns geben, was unser Herz begehrt. Deswegen das Symbol dieses Tabletts. Komme ich zum Geschenk Nummer 2, aber auch erstmal wieder zum Geschenke-Hinweg. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Anbefehlen bedeutet Verantwortung übergeben, Leben anvertrauen. Ich weiß, dass ich in der Bundeswehr war, da habe ich einen Vorgesetzten gehabt, dem habe ich mein Leben anvertraut. Und dann gab es einen Vorgesetzten, der war Hauptmann. Und ich war in einer Kompanie, die damals nach Somalia gegangen ist. Gibt es Freiwillige, die nach Somalia wollen? Bei uns auf dem Hof standen diese weißen, also das waren Bundeswehr-LKWs, die waren aber weiß lackiert, weil sie nach Somalia gingen, mit einem roten Zeichen drauf. Das waren die ersten Einsätze der Bundeswehr außerhalb Deutschlands. Mit allem, was dazugehört. Mit den Toten, die dadurch kamen, dass Menschen gestorben sind. Und mit den vielen, vielen Problemen, die Somalia mit sich brachte. Aber ich wusste, ich übergebe mein Leben diesem Hauptmann, wenn ich dahin gehe. Und dann erfuhr ich eines Tages, dass er uns als Kompanie abgeordert hat und sagte, könnt ihr bei mir im Garten einen Kindergeburtstag organisieren für den Kindergarten meiner Tochter? Und wir erfuhren, dass er eine blinde Tochter hat. Dann habe ich gesehen, wie er mit seiner Tochter umgeht. Und ich dachte, dem Mann übergebe ich mein Leben. Für den bin ich bereit, in den Krieg zu ziehen. Weil ich genau wusste, er geht so verantwortungsbewusst mit meinem und allen den Leben der anderen Soldaten um, dass er niemals eine falsche Entscheidung treffen würde. Also befiehl dem Herrn deine Wege, ist genau das Gleiche. Gott wird dir niemals etwas anbefehlen oder einen Auftrag für etwas geben, was er nicht vorher genau gewusst und geplant hat. Und von dem er nicht genau wusste, dass du den erfüllen kannst. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Das ist ein guter Auftrag. Gott geht verantwortungsbewusst mit seinen Möglichkeiten um. Und was tun wir? Wir übergeben die Verantwortung Gottes und nehmen sie wieder zurück. Alle eure Sorgen werft auf den Herrn und lasst sie dort. Na, da steht, alle eure Sorgen werft auf den Herrn. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Denn er sorgt für euch. Genau. Im Originaltext, wo dieses Wort Befehl, dem Herrn deine Wege stehen, steht, wälze die Last des Lebens auf den Herrn. Es ist ein Abwälzen, es ist das Tragen dessen, was das ganze Leben ist, auf Gott. Wälze die Last deines Lebens auf Gott. Und vielleicht hast du gerade solche dunklen Momente, so eine unglaublich tiefe Last in dir drin. Und du empfindest das auch viel, viel stärker, als dir es lieb ist. Es kann sein, die Einsamkeit durch diese Corona-Geschichte, durch Quarantäne, vielleicht hast du selbst Corona. Oder Verwandte, Freunde. Diese Last, dass es kein normales Weihnachten wird. Vielleicht ist die Unsicherheit da, ob du die Schule bestehen wirst. Vielleicht ist es die Sorge, welchen Beruf du wählen wirst. Vielleicht auch die Sorge darüber, ob du deinen Arbeitsplatz verlierst. Corona oder was auch immer ist gekommen und auf einmal werden Arbeitsplätze gestrichen. Vielleicht ist es die Sorge darüber, ob du den richtigen Ehepartner findest, ob du hübsch genug bist für irgendeinen Menschen. Aber Tatsache ist, dass wenn wir Schritt für Schritt mit Gott leben, unsere Last des Lebens an Gott abgeben und bei ihm lassen, dann sorgt er für uns. Dann hat er uns versprochen, uns richtig zu führen. Gott kennt unsere Herzenswünsche. Aber alles, was in unserer Macht steht, sollen wir tun, was wir können. Nicht faul sein. Wir sollen planen. Aber letztlich entscheidet Gott, was geschieht. Und das ist gut. Die zweite Aufforderung heißt, und vertraue auf ihn. Interessant ist, dass David das doppelt. Vertraue auf den Herrn und jetzt heißt es wieder, vertraue auf ihn. Von wenigen Versen. Ihm war das so wichtig, dass wir unser Vertrauen auf Gott werfen. Wenn er sagt, spring, dann fragen wir nur noch, wohin und wie hoch. Geschenke-Hinweg Nummer 2 ist, übergib Gott dein Leben ganz. Befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue auf ihn. Zusammengefasst in einem Satz, übergib Gott dein Leben ganz. Halte nichts zurück. Und was passiert dann? So wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Gott selbst handelt. Und das Symbol für dieses Handeln ist für mich wie ein Handschuh, ein leerer Handschuh. Unser Leben ist wie ein leerer Handschuh. Und dann kommt Gott hinein und handelt damit. Ich finde das total interessant, mir vorzustellen, dass Gott in mich hineinkommt und durch mich handeln will. Durch meine Worte, durch mein Reden, durch mein Interesse, durch mein Fragen. Durch mein Gutes tun will er handeln. Und das ist interessant, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist als Christ, steht in Epheser. Er ist also in uns und er will mit uns, durch uns, in uns handeln. Interessant ist, dass hier auch das Handeln Gottes beinhaltet, so wird er handeln und er handelt ja niemals gegen seinen eigenen Willen. Damit bedeutet, dass sein Handeln auch sein Wille ist. Und damit steht an dieser Stelle die Antwort auf die Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was will Gott, dass ich tue oder nicht tue? Ganz allgemein formuliert steht hier, wo die Antwort zu finden ist. In diesem Psalm 37. Klar, wir sollen planen, klar, wir sollen tun, aber wir sollen es Gott anvertrauen. Ihnen das alles befehlen. Ich gebe euch ein interessantes Beispiel, was ich gestern erlebt habe. Gestern habe ich ein Klo angeschraubt. Bei uns im Dachgeschoss, wir haben eine Wohnung, haben wir ein neues Klo eingesetzt, haben wir ein Klo angeschraubt und da war das Ding undicht. Dann haben wir es abgeschraubt und dann hält mein Neffe Marvin das so in der Hand so und steht kurz davor, das Klo wieder an die Wand zu drücken und festzuschrauben und mittendrin bleibt er stehen und sagt, Jesus Christus, bitte mach, dass es dicht ist. Und ich dachte, das werde ich nie vergessen. Mit so einem schweren Klo in der Hand ein Gebet. Aber was ich so schön fand, war dieser Moment, dass ihm bewusst geworden ist, auch so eine kleine Sache wie eine Dichtung, ob das Wasser das Haus kaputt macht oder nicht, das liegt in Gottes Hand. Er hat diese Dichtigkeit des Klos Gott anbefohlen. Es war übrigens dicht. Das war echt interessant. Wir haben alle Dichtungen alles nochmal neu gemacht, was Menschen möglich ist, haben gedacht, das ist alles richtig. Und dann hat er dieses Gebet gesprochen. Das ist total herrlich. Gott wird handeln. Und der zweite Teil des Geschenkes, da steht, und er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Und wir haben gerade eben schon mal über Licht nachgedacht. Und dieses Licht, was Gott ist, wo wir nicht hin können, ist trotzdem etwas, was hier erwähnt wird. Und zwar hier geht es um das Licht, wie der Philipp sagte, was wir vor den Menschen leuchten lassen sollen. Hier steht aber, Gott sorgt dafür, dass unser Licht leuchtet. Nicht wir sorgen dafür, sondern wir befehlen unseren Weg Gott an, wir vertrauen auf ihn und er wird das Licht aufgehen lassen. Er wird unsere Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht. Die Leute werden uns nicht verklagen können, die werden uns nicht verspotten können, die werden uns nicht fertig machen können. Wir haben richtig gehandelt, wir haben das Beste getan, was wir konnten. Wir haben geplant, Gott hat gesegnet und auf einmal entsteht etwas, was sonst unmöglich gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, dass viele Leute fragen, sag mal, habt ihr so ein Haus? Wer bezahlt das alles? Eine andere Geschichte, die ich total toll finde, ist die Geschichte von dem Onkel von meiner Frau, David Löwen. Der war in Russland im Bergwerk und dann hatte der einen Chef, der ihn immer gepiesackt hat und fertig gemacht hat. Und auf Russisch sind die Schimpfwörter noch viel, viel schöner, also viel, viel bildhafter und brutaler und also richtig dreckiger, als wir das Deutsche vielleicht hinbekommen könnten. Und dann hat der David, Onkel David, hat sich dann in einen neuen Trupp versetzen lassen, um einen neuen anderen Stollen zu machen und einen nächsten Trupp. Und jedes Mal, wenn er sich hat versetzen lassen, dann war kurze Zeit später der Chef wieder bei ihm und hat ihn wieder gepiesert, hat ihn wieder nach vorne getrieben, hat ihn wieder versucht, fertig zu machen. Aber der hatte den Ausreiseantrag gestellt nach vielen, vielen Jahren. Und dann kam die Genehmigung, er konnte nach Deutschland ausreisen. Und dann eines Tages ging er dann zu deinem Chef und sagte, so Chef, das ist heute mein letzter Tag, ich habe den Ausreiseantrag bekommen, morgen komme ich nicht mehr, ich gehe nach Deutschland. Und wollte sich verabschieden. Und dann sagt der Chef zu ihm, okay, dann werde ich morgen auch aufhören zu arbeiten. Wieso? Sagt er, ich wusste, dass wenn du runterkommst in den Stollen und arbeitest, dann werden deine Frauen und deine Familie, deine Frau und deine Familie, deine Kinder werden beten. Und ich weiß, du wirst hochkommen. Deswegen habe ich immer versucht, in deiner Nähe zu bleiben, weil ich dann wusste, dann komme ich auch raus. Dieser Mann hat unten im Stollen in Russland so gelebt, dass Gott das Licht von ihm zum Leuchten gebracht hat. Seine Gerechtigkeit war offensichtlich. Und die anderen haben es gesehen, egal wie sehr sie sich geschimpft haben gegen Christen, was sie gesagt haben. Gerechtigkeit für die Israeliten bedeutete Rettung, Heil. Sie waren gerettet von ihrer Schuld, ihr Versagen, ihre Schuld war vergeben. Hier sagt David, dass die Gerechtigkeit aufgehen wird, also das ewige Leben mit Gott wird sichtbar werden. Wie das Licht und das Recht wie den Mittag. Also Gott wird uns auch Recht und Ruhe verschaffen, wenn wir angegriffen werden. Diese Verse sind für mich ein Ansporn, eine Herausforderung, aber eigentlich sind sie ein Geschenk Gottes. Es ist wie ein Tablett, das Gott uns reicht und sagt, nimm, ich gebe dir, was dein Herz begehrt. Und dann wie dieser Handschuh, in den Gott hineingeht und sagt, ich werde handeln. Und ich werde deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie dein Licht und dein Recht wie den Mittag. Und die Geschenke, Hinwege dazu sind eben Vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Und ich freue mich, wenn ihr euch auf den Weg machen. Ich weiß, es sind Ferien, aber wenn ich euch trotz Ferien eine Hausaufgabe geben darf, lernt diese 4 Verse auswendig. Macht sie zu eurem Gebet. Und ihr werdet erleben, Gott gibt, Gott handelt. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Unser allmächtiger Vater, du siehst unser Leben, auch wenn vieles dunkel und nebulös erscheint, wir das Gefühl haben, dass die Welt brennt, so weißt du doch, was gut ist, Herr. Und wir wollen gehorsam sein. Herr, wir wollen unser Leben dir anbefehlen und wir wollen dir vertrauen. Herr, wir wollen alles dir übergeben und deine Lust haben an dem, was du tust, was du denkst, was du sagst, Herr. Unser Leben darauf ausrichten, Herr. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke dir für die Ermutigung von David und für die Geschenke, die du bereithältst. Wir wollen uns auf den Weg machen und uns überraschen lassen, Herr. Segne die Tage, segne unser Nachdenken darüber. Amen. Meine Stoppuhr sagt 34 Minuten und 58 Sekunden. Du hast gesagt, ich darf nicht über 35 Minuten.
Übernimmst du jetzt, Reinhard, oder soll ich nochmal eben übernehmen?
Kannst gerne machen.
Okay.
Ich wollte dem Markus eigentlich nur eben danken für seine Worte und ich möchte euch allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen in dem Rahmen, wie man es hat. Und bleibt negativ.
Bleibt negativ. Vielen Dank dir. Ja, wir haben ja jetzt seit den 3 Wochen immer noch zum Schluss diese Breakout-Gruppen gemacht. Wer möchte, es ist natürlich jetzt schon ein bisschen später, kann immer noch mit dabei bleiben und diese Gruppen machen. Also sich einfach austauschen, vielleicht auch über die Predigt von Markus. Einfach austauschen, was ihr davon mitgenommen habt. Der Lennart macht das jetzt gleich, dass ihr in Gruppen eingeteilt seid. Und ja, ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag dann noch. Wir werden ja jetzt keinen Weihnachtsgottesdienst machen, sondern nur so einen YouTube-Weihnachtsgottesdienst. Ich wünsche euch dann auch einen schönen Heiligabend, falls wir uns nicht mehr sehen. Und vielleicht dann bis nächsten Sonntag. Tschüss.